Ja, also ich bin erstaunt über das, was schon gesagt worden ist, und eigentlich müsste ich gar nicht mal viel dazu sagen. Es ist wirklich, es waren ganz viele kleine Predigten und ich weiß nicht, ob ich dem jetzt noch was dazugeben kann oder soll, aber ich bin eingetragen oder eingetragen worden, gefragt worden, und deswegen habe ich mich vorbereitet, und zwar auf das Kapitel 12 im ersten Korintherbrief. Das ist gerade das Buch, das wir gerade durchpredigen. Und ja, ich möchte einfach den Text vorlesen. 1. Korinther, Kapitel 12. Denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein. Und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Auch der Leib besteht ja nicht aus einem einzigen Glied, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagte, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er darum etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr sagte, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es darum etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe da das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe da der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es seinem Willen entsprach. Wären aber alle nur ein einziges Glied, wo bliebe da der Leib? So aber sind zwar viele Glieder vorhanden, aber es besteht doch nur ein Leib. Das Auge kann aber nicht zu der Hand sagen, ich habe dich nicht nötig. Ebenso wenig der Kopf zu den Füßen, ich habe euch nicht nötig. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und die weniger anständigen Glieder unseres Leibes erhalten umso größere Anständigkeit, deren unsere anständigen Glieder nicht bedürfen. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied desto größere Ehre gegeben hat, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied besonders geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib, und jeder Einzelne ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde einige eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Gemeindeglieder Apostel, etwa alle Propheten, alle Lehrer, besitzen etwa alle Wunderkräfte, haben etwa alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Strebt nun eifrig nach den größeren Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. So viel zum Text. Ich würde gerne jetzt mit uns beten und dann ein paar Gedanken mit euch dazu teilen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das, was wir jetzt gelesen haben. Es hat einen ganz besonderen Grund, dass es genau da steht. Dass du Paulus diese Gedanken eingegeben hast, dass er sie niedergeschrieben hat, genau an der Stelle, an die Korinther, aber auch für uns. Und wir wollen jetzt einfach bitten, dass du Weisheit schenkst, dass wir ja das hören, was du damit sagen möchtest. Dass du uns das einfach auch ins Herz gibst. Dass wir es aufnehmen können und dass es uns einfach verändert. Wir wollen dir loben und preisen, Herr. Danke, dass du über dein Wort wachst. Und wir wollen dir die Ehre geben dafür. Amen. Ja, der Helmut hat vor, ich glaube 3 Wochen war das, oder Helmut? Mittlerweile. Über den ersten Teil von diesem Kapitel gepredigt, wo es auch darum gegangen ist, wer diese Gaben gibt. Und welche Gaben es da so gibt. Ja, es sind einige aufgezählt. Es ist keine vollständige Liste. Es gibt an anderen Stellen in der Bibel weitere Gaben, die genannt werden, die Geistesgaben sind. Und der Helmut hat da schon gesagt, dass jeder von uns, wenn er an Jesus Christus gläubig ist und den Heiligen Geist hat, und das gehört zusammen, dann hat er irgendeine Gabe. Die Frage ist, weißt du, wenn du an Jesus Christus gläubig bist, welche Gabe du hast? Die Frage habe ich mir gestellt in der Vorbereitung. Haben die Korinther das gewusst, welche Gaben sie haben? Waren sie sich dessen bewusst? Und da haben wir da gesagt, eben, dass die Gaben für den Leib gegeben sind. Das lesen wir davor immer auch schon. Da steht drinnen eben, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes, damit meint er auch, das, was Gottes Geist in dir tut durch diese Gaben, zum allgemeinen Nutzen gegeben. Ja? Und wir in unserem Text jetzt gerade haben auch gelesen, damit es keine Spaltung im Leib gibt, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Also die Gaben sind dazu gegeben, dass wir für uns sorgen können. Jetzt wird heute mal eine provokante Frage. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über die perfekte Gemeinde? Wahrscheinlich jeder von uns, gell? Jeder von uns hat so ein Bild im Kopf, jeder hat so seine Schwerpunkte, jeder hat so seine Gedanken, wo immer wieder sich denkt, wenn das anders wäre. Oder wenn die Gemeinde so wäre, gell? Und man würde ja meinen, wenn man jetzt dann wirklich über die perfekte Gemeinde nachdenkt und da wissen will, wie man dorthin kommt und wie das ausschaut dort, dann müsste man in Gottes Wort reinschauen und dann müsste dort direkt am Anfang, wo noch alles noch neu ist, müsste es ja da diese Gemeinde geben. Und weiß nicht, wer den Korintherbrief bis jetzt so verfolgt hat, sind wir ja alle sehr ernüchtert worden, dass die Gemeinde damals, und die war noch nicht sehr alt, noch sehr jung, eine katastrophale Gemeinde war. Also ich traue mir sogar sagen, da waren gewisse Missstände viel ärger wie bei uns heute, wenn man so richten darf. Da hat, ja, also da war Götzendienst, da war Ehebruch, da waren, ja, was man, könnt ihr ein bisschen mithelfen, ist mir da aufgeschrieben, sind gegeneinander vor Gericht gegangen, es hat eine riesige Rücksichtslosigkeit gegeben gegenüber schwächere Glieder im Leib. Sie haben das Abendmahl eingenommen, das kann man sich gar nicht vorstellen, eine Fressgelage und das Saufen, während andere daneben gesessen sind und haben nichts gehabt. Und dann hat bei den Geistesgaben, das ist ja ein spezielles Problem, das Paulus da anschreibt, das war jetzt eigentlich kein großes Problem, so wie wir heute das ein bisschen draus gemacht haben aus diesen Geistesgaben, gell, dass wir sagen, da gibt es Gemeinden, da wird das ein bisschen komisch praktiziert und das sehen wir also nicht als biblisch und deswegen tun wir das lieber gleich ganz zur Seite und das Thema soll uns nicht so beschäftigen. Gell? Nein, das Problem, was sie dort gehabt haben, war, dass sie aus einer falschen Haltung heraus diese Gaben benutzt haben. Dass sie sich überhoben haben über andere, die jetzt scheinbar kleinere Gaben gehabt haben. Da haben einige vielleicht Wunderheilungen getan, da haben einige vielleicht wirklich in Sprachen geredet und andere haben das ausgelegt. Das hat man gesehen, da war irgendwie was Greifbares da. Und die haben sich dann über andere drüber gestellt und haben das eigentlich mehr oder weniger präsentiert. Haben sich damit irgendwie ein Image gemacht aus dem Ganzen. Und Paulus greift eigentlich auf das ein und sagt, das ist nicht richtig. Da habt ihr ganz eine falsche Einstellung, ganz eine falsche Vorstellung, wozu diese Gaben dienen sollen. Und das ist für mich so ermutigend, dass Paulus jetzt dann nicht schreibt, ja, und wenn ihr das jetzt richtig macht, dann müsst ihr es so und so tun und dann seid ihr wirklich eine richtig gute Gemeinde. Sondern nein, in Vers 27, da greife ich jetzt ein bisschen voraus, da sagt Paulus, ihr aber seid der Leib Christi. Unabhängig davon, wie ihr euch verhaltet und welche Missstände in eurer Gemeinde sind. Ihr seid der Leib Christi. Und das gilt auch für uns. Und er sagt da ganz am Anfang, sagt er, und ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel, obwohl ihr so seid. Und ich bin überzeugt davon, wir haben auch an keiner Gnadengabe Mangel, die Gottes Geist in unserer Gemeinde vollbringen möchte. Und ich denke auch, dass viele Gaben gar nicht so auffallen, vielleicht schlummern, ja, vielleicht gedämpft sind, weil wir einfach in einer falschen Haltung leben. Aber einfach viele Sachen nicht so auffallen und wir uns dessen auch selber nicht bewusst sind, wo Gott durch uns arbeitet und durch uns wirkt, wo wir uns ihm zur Verfügung stellen. So. Jetzt wollen wir uns einfach den Text kurz anschauen, dem durchgehen, weil er ist eigentlich nicht schwer zu verstehen und er ist eigentlich sehr einfach geschrieben. Und von daher fangen wir einfach an, die Verse 12 bis 13. Da sagt Paulus, denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit ein Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist
sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. So, also das Verbindende unter uns Geschwistern, unter uns Christen ist der Geist, durch den wir zu einem Leib zusammengefügt worden sind. Und Paulus spricht jetzt an da die Korinther im Speziellen und sagt, ihr seid der Leib da in Korinth, dort wird Gottes Leib sichtbar an Ort und Stelle, aber ihr gehört zum einen Leib Gottes, zum einen Leib Jesu, wo Jesus das Haupt ist. Und er sagt, es gibt da keine Unterschiede mehr. Und die vier Punkte, die er aufzählt, das waren die gröbsten Unterschiede, die es damals für diese Gruppe gegeben hat. Das waren eben die Heiden und die Juden. Gell? Also da war ja eine ganz große Trennung davor und eine ganz große Kluft, die gibt es nicht mehr. Alle gleich. Heide, Jude und dann auch der Freie und der Sklave. Und das muss man sich mal überlegen, was das heißt. Jetzt bin ich in Freiheit geboren und bin ein wohlhabender Mann, vielleicht sogar noch ein Jude, und soll mit einem Heidensklaven auf der gleichen Stelle stehen. Es war für viele sicher schon einmal ein harter Brocken, diese Hürde zu überwinden. Und vielleicht war auch deshalb so viel Unfrieden dort in der Gemeinde und so viel Unordnung. Ja. So, bin ich schon so weit, ja. So, und jetzt möchte ich mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, wo es um diese Einheit geht, die wir da darstellen sollen. Und zwar im Epheser Kapitel 5, Vers 1, wenn ihr das aufschlagen wollt. Halt, da jetzt eine falsche Stelle aufgeschrieben. Das ist ja da hinten, Entschuldigung. Ich sage es euch gleich. Ach so, Entschuldigung, ich bin im zweiten Korintherbrief. Ja, oh Gott, das gibt es ja wohl nicht, dass das nicht mehr da steht. Ja, jetzt haben wir es gleich. Okay, es ist trotzdem nicht 5 Vers 1. Es ist das, die Verse ab Vers 21 bis Vers 31, liest ihr nicht alle vor. Da steht einfach vieles über Jesus Christus und die Gemeinde im Vergleich zur Braut und zum Bräutigam, vom Ehemann und zur Ehefrau. Und Paulus vergleicht es da und sagt dann ab Vers 24 im Folgenden, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sich durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde für sich selbst zu verherrlichen, ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeine derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sind. Und dann ab Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein. Und dann sagt der Paulus noch, hier liegt ein großes Geheimnis vor. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Dann ist noch im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 9. Wo Paulus sagt, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in ihm, in Jesus, zur Ausführung, sobald die Zeit zur Fülle der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wäre. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und dann in Kapitel 7, im Römerbrief, Kapitel 7, ab Vers 14. Ja. Ich weiß nicht, was das sein soll, warum ich da meine Bibelstellen so durcheinander gebracht haben soll. Ja, das ab Vers 4 ist das. Mithin seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gegenüber getötet worden. Und zwar durch das Getötetwerden des Leibes Christi, um hinfort einem anderen, nämlich der von dem Toten auferweckt worden ist, als Eigentum anzugehören, damit wir nunmehr für Gott Frucht brächten. Und dann ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 14, noch einmal, Vers 7 bis 9. Keiner von uns lebt ja für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, mögen wir leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn als Eigentum an. Ja, das waren jetzt ein paar Bibelstellen, wo es um diese Einheit gegangen ist oder wo Paulus über diese Einheit spricht. Und in all den Bibelstellen, die wir jetzt gelesen haben, kommt eine Sache sehr stark heraus. Wir gehören Gott an. Wir gehören nicht zu Jesus, sondern wir gehören Gott an. Es hat einmal einer, ein Prediger gesagt, ich glaube, der Hans-Peter Rohr hat das sehr oft gebraucht, den Satz, dass Christsein nicht sehr schwer ist. Aber er hat gesagt, Christsein ist auch nicht leicht. Christsein ist unmöglich. Und da waren sie schockiert, was meint er damit? Und dann hat er gesagt, ja, es kann nur einer Christ sein. Es kann nicht sein, dass du Christ bist oder dass du Christ bist. Christ sein kann nur einer, das ist Jesus Christus. Und das ist eine Wahrheit, die hat der Johannes der Täufer schon verstanden. Wo sie ihn gefragt haben, wer er ist, was hat er da gesagt? Ich bin nicht der Christus. Gell? Also er hat Wunder getan oder er hat gepredigt auf wunderbare Art und Weise und die Menschen sind ihm nachgefolgt. Und wo sie dann wissen wollen, was es mit ihm auf sich hat, hat er sofort gesagt, ich bin nicht der Christus. Und das ist eine sehr gute Aussage, die wir auch lernen sollten zu sagen. Weil wir, glaube ich, oft das Bedürfnis haben, Christus zu spüren. Indem, dass wir ihm nachahmen. Indem, dass wir sagen, ja, habe ich das Bandel kennst, wo draufsteht WWJD. Ja, das sind so Bandeln, die sind einmal in einer Zeit sehr aufgekommen und sehr modern gewesen. Das heißt nicht, das ist nicht die Internetadresse von den Zeugen Jehovas, sondern das ist Englisch, das steht für Englisch, für die Abkürzung, What would Jesus do? Und das heißt eigentlich nichts anderes als wie, und der Gedanke ist ja kein schlechter, was würde Jesus tun? Es erinnert mich daran, wenn ich jetzt im Alltag unterwegs bin und jetzt komme ich in eine schwierige Situation vielleicht und ich neige dazu, jetzt etwas zu tun, was nicht richtig ist, dann könnte ich mal überlegen, ja, was würde Jesus jetzt tun? Und dann überlege, ja, was weiß ich so von ihm? Ja, ah ja, er hat jetzt da Frieden gestiftet. Ja, dann versuche ich jetzt nicht zornig zu sein, sondern Frieden zu stiften. Und das klingt sehr gut, das klingt auch sehr fromm, aber es ist trotzdem nicht das, was Jesus wollte. Weil das führt sehr schnell zur Frustration. Das schaffst du eine Zeit lang, wenn noch deine Hürden noch sehr klein sind, aber sobald richtige Probleme auf dich zukommen, geht das so nicht mehr. Da hast du die Kraft in dir selber nicht, das zu tun. Und jemand hat einmal gesagt, man kann es so sagen, wir sollen Jesus Christus nicht kopieren, also ihn nachmachen, sondern wir sollen an Christus Jesus, jetzt kommt das Wort, partizipieren. Ich bin gescheit, ich bin schlau, gell? Ja, genau. Das ist ein schlaues Wort, aber die einfache Bedeutung ist teilhaben an Jesus. Und das haben wir vorhin gerade gelesen, Eigentum sein, ihm gehören. Und das heißt nicht nur ihm gehören, sondern ihm angehören. Da, was wer den kennt, den Ludwig Graf von Zinzendorf oder Graf Ludwig von Zinzendorf, ich weiß nicht, wie man jetzt genau ausspricht, der hat diese Aussage geprägt. Der hat einmal so eine Erscheinung gehabt, oder besser gesagt, hat er so einen Traum gehabt. Da hat er Jesus am Kreuz dargestellt gesehen und hat ihn einfach gesehen, wie er dort leidet am Kreuz. Und dann hat er das so empfunden, wie so eine Stimme, die was zu ihm sagt, das tat ich für dich. Und das hat ihn zutiefst bewegt, gell, das zu sehen, was Jesus für ihn getan hat. Und dann hat er gleichzeitig auch vernommen, was tust du für mich? Und das klingt auch wieder sehr fromm, aber eigentlich genau das gleiche Problem. Man kann es als Ermutigung sehen, man kann es auch etwas sehen, was einen, wie soll ich sagen, tiefer erkennen lässt, was Gott da wirklich getan hat. Aber es kann auch passieren, dass man dann wirklich den Eindruck hat, so, jetzt hat Jesus so viel für mich getan. Ja, jetzt wird es Zeit, dass ich einmal was für ihn tue. Und das sind wir wieder bei dem gleichen Problem. Wir sollen teilhaben. Und ich habe da ein lustiges Bild für euch, das gar nicht so lustig ist, aber jetzt im Nachhinein. Wir haben eine Maschine in der Firma, die heißt der Fingerschneider. In engeren Fachkreisen. Und da hat nämlich schon da der eine hat seinen Finger verloren und der andere hat schon ein paar Mal die Finger drin gehabt. Und jetzt im Nachhinein können wir drüber lachen, damals war es wirklich schlimm. Gell? Aber stell dir vor, du verlierst einen Finger von deiner Hand. Und jetzt kommst du ins Krankenhaus, sie schauen, die Ärzte sind, hast Gott wirklich großes Glück, die sind super Ärzte gerade dort, die finden in der Gefriertruhe noch geschwind am Finger, der schaut sogar super aus und der passt ziemlich gut zu deiner Hand dazu und sie versuchen das Unmögliche und sie nahen den Finger dir an und tatsächlich, es funktioniert. Der Finger ist an deiner Hand. Und du hast Therapie danach und nach 6 Wochen geht wieder alles recht gut, gell? Und du sitzt im Auto und fährst gerade so und plötzlich schießt dir ein Gedanke ein. Du steigst auf die Bremsen, Vollgas auf, gell? Und stellst mit Erschrecken fest, der Daumen war es, der Daumen. Der ist ja nicht mein Daumen. Weißt du, wie man Auto fährt? War der damals dabei, wo ich den Führerschein gemacht habe? War er nicht? Der weiß nicht, wie man schreibt. Also totale Unsicherheit. Man muss ja echt aufpassen, wenn man dann daheim seine Frau so das Gesicht streichelt, dass der nicht auf einmal so selbstständig wird und dem der Frau ins Auge druckt oder was, gell? Das ist ja. Nein. Der Daumen, der muss gar nichts wissen, eigentlich. Was muss der Daumen tun? Er muss einfach nur an der Hand sein. Weil ich weiß genau, wie man Auto fährt. Ich weiß ganz genau, wie man schreibt. Ich weiß ganz genau, wie man seine Frau hoffentlich behandelt. Ja, manchmal scheint es nicht so. Aber das ist damit gemeint, wir sollen ein Teil, oder das, was wir sollen, das, wir sind ein Teil von Jesus. Wir sind ein Teil von Jesus. Aber wir leben oft so, als ob wir es nicht wären. Als ob er irgendwie nur ein Begleiter wäre und wenn wir in eine schwierige Situation kommen, dann beten wir halt und dann wird er uns irgendwie die Kraft geben, dass wir das irgendwie schaffen. Gell? Aber Jesus sagt, na, ich will das durch die tun. Und jetzt kommen wir zur Gemeinde in Korinth wieder. Der eine will Auge sein, der eine will Ohr sein, der andere ist nicht zufrieden, dass er Fuß ist, der andere ist ganz was Kleines, den sieht man gar nicht, der ist irgendwo innen drinnen, im Bauch, der wird gar nicht beachtet. Einer ist vielleicht ein Bauchnabel. Hast du das schon mal überlegt, ein Bauchnabel? Wer denkt über seinen Bauchnabel noch? Die wenigsten wahrscheinlich, außer dass da Entzündung drin oder irgendein Dreck drinnen oder was. Aber normalerweise ist der Bauchnabel für uns absolut bedeutungslos. Und trotzdem war dieser Bauchnabel zu einem bestimmten Zeitpunkt eine der wichtigsten Funktionen erfüllt, die es überhaupt gegeben hat. Dass du leben kannst. So unbedeutend. Und über das streiten sich die Korinther. Und darin sieht man, sie haben eben nicht verstanden, dass Jesus Christus durch sie wirken möchte. Dass sie nur erteilt sind und einfach nur bereit sein sollen, ihn handeln zu lassen. Und ich finde, das ist für mich eine wunderbare Aussage, die Paulus da tätigt, weil ich glaube, dass das Gott hat so Grundprinzipien, die er uns in sein Wort vorstellt. Und wenn du genau hinschaust, dann siehst du in der Welt diese Prinzipien auch, aber genau andersrum. Und Satan macht das. Satan versucht das, was Gott perfekt angeordnet hat und gemacht hat, genau anders zu machen, aber so, dass es auch gut klingt. Und zwar sagt er ja, über das schwächere Glied, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder, in Vers 22, des Leibes notwendig und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre und die weniger anständigen Glieder erhalten umso größere Anständigkeit, deren unsere anständigen Glieder nicht bedürfen. Und dann steht da, aber Gott hat den Leib genau so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied desto größere Ehre gibt. Das ist, wie Gott es macht. Das Geringe ist für ihn das Wichtige. Und das ist auch der Grund, warum Jesus ganz abgegangen ist, an die geringste, niedrigste Stelle. Und was hat er dann gekriegt danach? Den höchsten Ehrenplatz, den es gibt. Und das siehst du bei vielen Männern in der Bibel, die dem Beispiel gefolgt sind, obwohl sie von Jesus noch gar nichts gewusst haben. Der Mose. Der war ganz ein Mann, der was sich ziemlich aufgegeben hat. Der hat sogar gebetet. Ich glaube, Mose und Paulus waren die zwei von Jehovas, die sogar bereit waren, ihr Heil herzugeben, wenn das Volk, wenn die anderen dafür errettet werden würden. Kannst du dir das vorstellen, dass einer wirklich sich so gering macht, dass er sagt, Herr, lass mich verloren gehen, wenn wenigstens die errettet werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Johannes der Täufer ist für mich so eine Figur im Neuen Testament, wo man denkt, der Typ hat nichts gehabt. Der hat gelebt, ich weiß nicht von was, steht drinnen Heuschrecken, Honig, in der Wüste, er hat nichts gehabt, wahrscheinlich kein Haus, kein Eigentum. Das, was er angehabt hat, das war das Einzige, was er besessen hat scheinbar. Es waren wirklich die, ja, wie soll ich sagen, die letzten Sachen, die wir uns anziehen würden, auch für die damalige Zeit. Und Jesus hebt ihn hoch, sagt, hey, er ist der Größte unter diesen Menschen da. Der was nichts gehabt hat, der was sich ganz aufgeben hat und sich ganz Gott hingeben hat. Und jetzt denken wir mal kurz drüber nach, wie das wäre, wenn wir da herinnen das praktizieren könnten, dass wir sagen, boah, wir sind jetzt alle in Jesus Christus, wir haben das verstanden. Er ist derjenige, der was durch uns wirken möchte. Ja, und wir hören auf, jetzt darin nach Anerkennung zu streben und nach Zuneigung zu streben, sondern wir gehen eigentlich nur noch einer mit dem einen Gedanken, was kann ich dem anderen tun? Weil Jesus hat mich so geliebt, ich bin so geliebt, ich fühle mich so geliebt, ich brauche ja gar nichts mehr für mich. Ich kann jetzt einfach diese Liebe weitergeben. Vielleicht ganz kurz, das muss man sich nämlich bewusst machen, wenn wir da einer kommen und jammern oder irgendwie uns Gedanken machen, die was kritisch sind oder so, dann musst du dir bewusst werden, das kommt daher, weil du etwas erwartest von jemand anderen, ob das jetzt ein anderer Bruder, eine andere Schwester sind oder ob das jetzt eine Form ist, die da festgelegt ist, die es dir dann erst möglich macht, dich geliebt zu fühlen oder dich gut zu fühlen oder dich wohl zu fühlen. Das muss ich mal bewusst machen. Das ist, die Bibel nennt das entweder diese Eros-Liebe, das ist hat nicht nur mit der Erotik was zu tun, oder Phileo-Liebe. Das ist immer eine Liebe, die auf etwas anderem beruht, auf etwas gegenüber. Ja. Der andere muss was leisten, der andere muss was darstellen. Das war in der Volksschule schon, oder in der Hauptschule eigentlich erst bei uns. Heute ist in der Volksschule wahrscheinlich schon so, dass es da halt nur eine Dirndl gegeben hat, die halt genau die Eigenschaften gehabt hat, die alle anderen Burmen angesprochen hat. Und die Burmen haben sich gedacht, das ist ganz schön ungerecht, ja. Aber das ist halt so, die hat es und deswegen wollen alle das eine Dirndl und mit der befreundet sein und umgekehrt genauso. Und diese Liebe oder diese Zuneigung ist immer ungerecht. Und das findest du überall. Das kann auch sein, dass du die versuchst, dadurch gut darzustellen, dass du die daheim ein bisschen länger vom Spiegel aufhaltest, weil du willst ja irgendwie doch da herinnen nicht jetzt irgendwie komisch ausschauen, damit doch Leute gerne auf dich zugehen und mit dir gerne reden. Es kann auch sein, dass wir irgendwie ein frommes Gehabe zur Schau stellen, dass wir irgendwie über etwas Besonderes reden können, wo Leute sich denken, boah, ja, der ist super. Und es wird da problematisch, wo du das nicht mehr schaffst, wo du das nicht mehr aufbringst, wo du in eine Situation kommst, wo du einfach am Boden liegst, wo an dir nichts mehr Besonderes ist, vielleicht nichts mehr Schönes ist, vielleicht auch nichts mehr Liebenswertes ist. Und da hört es dann auf, weil dann kriegst du das von den anderen Leuten nicht mehr. Aber das ist nicht, wie Gott sich das gedacht hat. Gott hat sich so gedacht, das soll der Ort sein, eigentlich Gemeinde, wo du hinkommst, wo eine Versammlung ist, wo Menschen sind, wo du reinkommst und wo du das erfährst, dass jemand dich bedingungslos liebt. Dass der gar nicht hinterfragt, ist bei dir in einer Ehe alles in Ordnung? Weil dann kann ich dich lieben. Sonst muss ich ein bisschen aufpassen, halte ich mich noch ein bisschen zurück. Dass du ein ehrbares Leben führst, dass du einen gescheiten Beruf hast oder nicht. Diese ganzen Sachen, sondern dass du wirklich geliebt wirst, dass du einer kommst und weißt, das sind Menschen, die mich lieben. Und dann kommen diese ganzen Dinge, die wir dann lesen im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im Römerbrief, wo Paulus beschreibt, wie wir miteinander umgehen sollen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich gehe da einer und auch den anderen höher als mich selbst. Oder er sagt, wir sollen gering von uns selbst denken, uns nicht überheben in unseren Gedanken über uns selbst. Ich möchte das gerne kurz einmal vorlesen. Und die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse. Ich lese jetzt das Römerbrief, Kapitel 12, Vers 9. Haltet am Guten fest. In der Bruderliebe zueinander seid voller Herzlichkeit und Ehrerbietung. Na, in Ehrerbietung komme sogar einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Für die Bedürfnisse der Heiligen beweist Anteilnahme. Übt die Gastfreundschaft willig. Segnet die euch verfolgen, segnet sie und flucht ihnen nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid einträchtig gegeneinander gesinnt. Richtet eure Gedanken nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen löblich ist. Ist's möglich, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem göttlichen Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn einen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Würdest du gerne in so einer Gemeinde sein, wo das Realität ist, wo du hinkommst und wo du nicht mehr Angst haben musst oder ein komisches Gefühl haben musst oder dich oft ärgern musst? Ich würde das gern. Und ich habe da schon eine Adresse für euch mitgebracht. Da kann man dann noch austauschen und da fahren wir da gleich morgen alle hin und stellen wir uns dort an. Nein, so funktioniert es nicht. Leider. Oder vielleicht auch gut so, dass Gott uns nicht einfach aufgibt. Ja, jetzt auch, Matthias, wie machen wir das jetzt auch? Ja, jetzt kommt die große Frage. Wie schaffst du das? Und das ist eigentlich wieder etwas sehr Einfaches. Und da wieder etwas, wozu Gott uns als Geschwister zusammengestellt hat. Deswegen ist die Gemeinschaft, die wir da hegen und pflegen, das ist unabdingbar. Das kannst du nicht, also du sollst das absolut nicht vernachlässigen. Sagt er ja mal im Hebräerbrief, glaube ich, dass wir die Versammlungen nicht verlassen sollen. Wir sollen die Gemeinschaft mit den Geschwistern nicht verlieren. Gell? Ich weiß jetzt nicht, ob er immer gemeint hat, dass man da so zusammenkommt, gell? Dass es in dem Rahmen sein muss. Wir sind halt da geprägt von unserer Kultur. Aber du brauchst Geschwister, mit denen du dich versammelst. Und zwar Geschwister, die den Herrn lieb haben und die Gottes Geist haben. Das ist einmal das Erste. Und die Antwort liegt im Kapitel 13. Ja? Und über das haben wir eigentlich jetzt schon viel geredet. Und das ist ganz interessant. Die ganze Problematik mit den Gaben und was da rausgekommen ist und mit diesen Fehlentwicklungen und mit diesen Überheblichkeiten, das zieht sich ja bis ins Kapitel 14 auch noch. Das ganze Kapitel 14 spricht auch noch davon, wo der Paulus dann alle möglichen Sachen anordnet, wie das jetzt richtig laufen soll. Also nur einmal, das ist gar nicht so ein großes Problem mit diesen Geistesgaben, wie wir da oft tun. Gell? Es ist eigentlich das Normale, wir sollen diese Geistesgaben haben. Gewisse Geistesgaben stehen werden vielleicht weniger werden, werden vergehen, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, weil ich nicht glaube, dass das große Problem ist. Das große Problem ist, wie wir uns gebrauchen lassen, wie wir offen sind und frei sind, dass Gottes Geist durch uns wirken kann. Das ist nicht wir sind, die da umwursteln, sondern dass Gottes Geist das macht. Und dann musst du dir vorstellen, in diesen drei Kapiteln, 12, 13, 14, die was das ganze Thema behandelt, ist dazwischen genau das Hohelied der Liebe. Und ja, mir sind ein bisschen die Augen aufgegangen, warum das genau dort steht. So wie alles in Gottes Wort einen hundertprozentigen Grund hat, warum es genau an der Stelle steht, nicht woanders. Weil das einfach der Weg ist, der aufgezeigt wird, wie das funktionieren kann. Nämlich durch Gottes Liebe. Und das ist eine Liebe, die können wir nicht produzieren. Das ist Gott selber. Die hat nur Gott. Das ist eine Liebe, die kann er uns geben. Und in dem Maße, wie du von ihm geliebt bist, wirst du es automatisch weitergeben. Das ist das Einfache. Und wenn du das durchliest, ich werde es jetzt nicht machen, wir werden den Text noch daher als Predigt, da geht es einfach nur, wie großzügig, wie unglaublich überwältigend die Liebe Gottes ist. Und jetzt muss ich dich auch wieder ganz persönlich fragen, fühlst du dich von Gott geliebt? Hast du das wirklich, das Empfinden? Boah, Gott liebt mich. Das ist unglaublich, er liebt mich. Und nicht, weil du jetzt ein guter Handwerker bist und gern unboxst und gern hilfst und deswegen in deinem Leben vielleicht alles, weißt du, wie das mal in Ordnung ist. Oder vielleicht, weil du dich für besonders frei von Sünde hältst, weil du es schaffst, gewisse Dinge zu vermeiden und deshalb bist du ja liebenswert in Gottes Augen. Na, fühlst du dich jetzt gerade geliebt, trotz den grausigen Sünden in deinem Leben, trotz den Versorgen in deinem Leben, dem Zweifel, den du hast, wo du Gott nichts zutraust, wo du nur selber am Schuften bist, wo du sogar über Gott jammerst oder ihm Vorwürfe machst. Fühlst du dich doch geliebt von ihm? Ja. Das Geniale ist nämlich, Gott liebt dich genauso. Gott muss nicht warten, bis dein Leben ganz in Ordnung ist. Gott muss nicht warten, bis in dir wirklich das dasteht, was er sich vorgestellt hat, damit er dich lieben kann. Er muss auch nicht in die Zukunft schauen, um dort ein Bild zu sehen in der Ewigkeit, wie du einmal ausschauen wirst, damit er dich jetzt schon lieben kann. Na, er liebt dich jetzt. Er liebt dich jetzt. Und für mich ist eines der schwierigsten Sachen, das ist ja ein Generationenkonflikt auch ein bisschen mit diesem Ich liebe dich. Gell? Es hat Generationen gegeben, die was das überhaupt nicht sagen haben können, ich liebe dich. Es hat Generationen gegeben, die davon geprägt waren, die sich sehr schwer getan haben, das dann zu sagen, aber die wollten das schon. Ich darf wirklich dankbar sein, dass ich meinen Kindern das frei sagen kann, ich liebe dich, immer wieder. Aber wie geht es dir dabei, einem Gott zu sagen oder Jesus zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich? Kannst du das sagen? Herr Jesus, ich liebe dich. Der Petrus hat sich das sehr schwer getan. Der ist von Jesus so erkannt worden und so durchschaut worden. Er ist dort gestanden und Jesus sagt, Petrus, hast du mich lieb? Es war gar keine Frage, dass Jesus ihn von ganzem Herzen liebt. Dass er ihn schon längst vergeben hat. Das ist alles am Kreuz passiert. Und in Gottes Augen ist es ja schon vorher passiert. Schon vor Grundlegung der Welt war der Plan für Gott festgelegt. Und Petrus hat dann nicht gesagt, ja, Herr, ich liebe dich, sondern, ja, Herr, du weißt ja, dass ich dich liebe. Es ist ihm nicht leicht gefallen. Aber ich bin überzeugt davon, dass Petrus am Ende seiner Tage das ständig gesagt hat. Weil er gewachsen ist in dem Verständnis, wie sehr Gott ihn liebt. Und die Anwendung jetzt, damit wir zum Schluss kommen, ist ja wieder eigentlich eine ganz leichte, aber eine sehr angefochtene. Und zwar finden wir die Antwort darin, dass wir Jesus anschauen. Ich möchte euch da einen Bibelvers vorlesen, der mir sehr wichtig ist, im 2. Korintherbrief, in Kapitel 4, der Vers 6. Genau. Denn Gott, der da geboten hat, aus der Finsternis strahle das Licht hervor, der ist es auch, der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir sollen erleuchtet werden mit der Erkenntnis von Gott, von Gottes Herrlichkeit. Und das beinhaltet alles, sei Liebe, sei Wesen, sei Güte, sei Gnade, alles, was er gegen uns hat. Es ist unglaublich, wie groß das ist und wie wenig wir davon begriffen haben. Und wir begreifen es erst, wenn wir in das Angesicht von Jesus schauen, wenn wir ihn anschauen. Und dann durch, also das vielleicht das praktisch zu machen, gell? Jesus hat ja drei Sachen gesagt, die zusammengehören. Das sagt er sogar im gleichen Kapitel. Und zwar im Johannes Kapitel 15, wo es um den Weinstock und die Reben geht. Da sagt er einmal, bleibt in mir. Da sagt er einmal, bleibt in meinem Wort oder an meinem Wort. Und da sagt er einmal, bleibt in meiner Liebe. Das ist immer dasselbe. Du kannst es nicht voneinander trennen. Du kannst Gottes Wort, du kannst Jesus selber und du kannst Gottes Liebe als eines sehen. Das ist das Gleiche. Und wenn ich Gott Jesus anschauen will, in sein Angesicht schauen will, dann habe ich das. Und dann treffen wir mit in einer Bibelrunde und ich sage, das ist jetzt überhaupt nicht überheblich, das ist eine reine Gnade. Und ich bin eh schon ein bisschen durstig, weil ich schon wieder mich sehen nach meine Geschwister, weil wir uns jetzt länger nicht gesehen haben. Aber da sitzen wir dann zusammen und versuchen mal genau das zu machen. Wir sagen, Herr Jesus, wir wollen die anschauen. Und dann schlagen wir sein Wort auf und dann lesen wir da drinnen. Und dann ermutigen wir uns gegenseitig. Und wenn ich dann meine Geschwister anschaue, dann habe ich oft das Gefühl, ich schaue Jesus an. Weil das ist eine Ermutigung, die mir zugesprochen wird. Und die weiß ja, Jesus ist in der Person drinnen. Und wir ermutigen uns und wir gehen von dort oft weg und ich denke mir einfach nur, ich schwebe. Und ich habe nicht jetzt an irgendeinen Orgenlobpreis gehabt, wo eine super gute Stimmung war, sondern ich bin oft einmal von der Arbeit gekommen, ziemlich frustriert und ich bin weggegangen und ich bin geschwebt. Und ich wusste, Herr Jesus, danke. Danke, dass ich die haben darf. Danke für die Gnade und für die Liebe, die du mir gegeben hast. Das ist ein wesentlicher Punkt für uns Geschwister, dass wir einander brauchen, um miteinander Gottes Wort anzuschauen, uns ermutigen, uns gegenseitig aufzubauen, damit wir in der Liebe, in der Erkenntnis wachsen. Das ist unendlich wichtig. Wie das jetzt für uns als Gemeinde ausschauen kann, vielleicht bist du schon in einer Gruppe, wo du sagst, da habe ich das. Da ist es so. Wenn nicht, dann du brauchst es. Ich muss sogar sagen, ich bin sogar überzeugt davon, es reicht ja nicht, dass Sonntag da irgendwie als eine Dankstelle, wo ich sage, da gehe ich am Sonntag hin, da danke ich auf. Meistens gehe ich eh wieder weg und bin ein bisschen verärgert oder denke mir, ja, etwas nicht so gut, möglicherweise. Und ein paar Tage später habe ich wieder vergessen, um was es da geht. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, den Gott uns schenkt, dass wir da zusammenkommen können, ihn gemeinsam anbeten können, hin und wieder auch natürlich uns erbauen und ermutigen lassen für sein Wort. Aber du brauchst mehr und du brauchst es regelmäßig. Und die Gruppe, mit der ich bin, die wollen das jetzt jede Woche machen. Ich schaffe es eh nicht. Ich muss ehrlich gestehen, es fällt mir schwer. Aber es ist genau, du kriegst eine Sehnsucht danach. Und vielleicht auch nicht der Aufruf an die Ältesten oder Appell an die Ältesten, aber einfach gemeinsam darüber nachzudenken, wie können wir uns helfen, die Schafe noch besser zur Quelle zu bringen und in vor Jesu Angesicht zu bringen. Das Zweite, was ist, ist das Gebet. Weißt du, wie bei mir am meisten Sachen anfangen, dass ich einfach einen Unfrieden kriege, dass Gott in mein Leben spricht, dass ich mir denke, boah, das ist frustrierend, ich möchte das nicht so, Herr, ich will das nicht so. Und dann fange ich an zu beten. Und Gott muss oft einmal Schwierigkeiten zulassen in unserem Leben, die was uns auch dorthin treiben. Weil von selber sind wir eh oft so, dass wir das gar nicht so brauchen oder glauben, es passt eh so, wie es ist. Gell? Na, Gott gebraucht oft Schwierigkeiten und dann, wenn du eine Sehnsucht hast, dann bitt Gott darum. Sag, Herr, ich möchte die anschauen. Ich möchte lernen, die zu suchen, eine Sehnsucht zu haben nach deinem Wort, einen Hunger danach. Ich möchte nicht so ein laues, lasches Christenleben leben, wo ich ständig nur selber dahin wurschtel, sondern ich möchte die haben. Ich möchte Anteil haben an dir. Ich möchte, dass ich so frei wäre, dass du durch mich wirken kannst. Das ist die Freiheit, die Jesus gemeint hat. Wo ich sagen kann, in der schlimmsten Situation, ja, das passt schon. Jesus wird das machen. Herr, du machst es. Und da in der einfachsten Situation, Herr, ich bin jetzt geneigt, dass ich das jetzt selber machen will, aber ich möchte dich bitten. Ganz einmal im Alltag, Herr, was willst du, was wollen wir jetzt da machen? Ja, das waren jetzt zwei Punkte. Und jetzt möchte ich schließen mit dem letzten Punkt, den ich noch habe. Und zwar, das ist ein bisschen das, was wir jetzt da geredet haben, ein bisschen dieser Kampf, in dem wir Christen stehen, gell? Wo wir oft drum kämpfen müssen, weil uns die Zeit fehlt, weil wir alle möglichen Ausreden haben, weil wir einfach so beschäftigt sind, weil unser Familienleben oft so herausfordernd ist, weil unsere Arbeitswelt uns fordert und braucht. Und jetzt haben wir halt einfach die Möglichkeiten nicht so. Gell? So geht es mir in vielen Bereichen. Und Gott ist wieder ganz wunderbar. Er gibt uns ganz einen einfachen Weg. Gott sagt, und das ist der Kampf des Glaubens in der Bibel, Glaube, Vertrau, Glaube, dass das die Wahrheit ist. Und dann ist es das Schwierigste wahrscheinlich für uns, dann Ruhe. Dann kommt zur Ruhe darüber. Ich sage, Herr, wenn das die Wahrheit ist, wenn das stimmt, dann bin ich jetzt einmal ruhig. Dann möchte ich jetzt nicht wieder schaffen und tun und wirken. Und danach kommt der Sieg. Und da gibt es einige Bilder in der Bibel, eines der größten und herrlichsten. Ich kann mich erinnern, Markus hat gleich einmal drüber gebetet, wo Mose mit dem Volk der Israeliten aus Ägypten auszieht. Sie haben Verheißungen gekriegt. Sie haben vertraut, auch wenn es schwierig war. Die Umstände waren wirklich sehr bedrohlich für das Volk. Sie waren Sklaven. Und dann hat Gott sie da rausgeführt, auf wunderbare Weise. Und sie haben nichts tun brauchen, außer gehen. Sie sind einfach gegangen. Und dann sind sie beim Schilfmeer angekommen oder beim Roten Meer. Und das Volk, der Ägypter hat sich doch anders überlegt. Sie kommen von hinten und sind total wild, Soldaten mit Streitwagen und das war furchtbar und die Israeliten haben geschrien und geklagt und jetzt hat uns Gott das verheißen und jetzt kommen sie erst wieder und jetzt wird alles wieder doch nicht so werden, wie Gott es gesagt hat. Und Mose hat zu Gott gefleht, hat gesagt, was soll ich jetzt tun? Ja, was soll ich jetzt tun? Und was hat Gott zu ihm gesagt? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still. Seid ruhig. Setzt euch hin. Da kommt die Armee, setzt euch hin, beruhigt euch. Ihr habt das gesagt, ihr werdet die Verheißung geben. Ich tue das auch. Ja, aber das kann nicht sein. Da kommen die ganzen Soldaten daher. Das ist nicht mehr weit. Das kann nicht sein. Ja, hat es Gott jetzt gesagt oder nicht? Und das ist oft gar nicht so leicht, sich dann hinzusetzen und zu sagen, Herr, du machst es. Wir haben gerade eine Situation in der eigenen Familie, wo ich jetzt gerade dran denken muss, die auch sowas von schwierig ausschaut. Schaffen wir es, ruhig zu sein, uns hinzusetzen und zu sagen, Herr, mach du das. Du hast etwas verheißen. Das ist gar nicht so leicht, gell? Aber nur so kommst du zum Sieg. Und was die Welt dir eintrichtert? Genau das Gegenteil. Kämpfe, ja? Du musst kämpfen, du musst siegen und dann wirst du erst Ruhe haben. Und das ist alles, was wir oft tun. Auch bei Geschwistern, wo wir glauben, wir müssen jetzt doch so lange einarbeiten, bis der sich ändert, bis der einsichtig ist. Nein. In der Familie, dass wir sagen, ich muss den verändern, der muss anders werden, anders kann ich nicht glücklich werden. Weißt du was, solange du nicht erkannt hast, dass du nur Jesus Alarm brauchst, um glücklich zu sein, solange wirst du immer andere Menschen verurteilen und das von ihnen haben wollen. Und wirst andere Menschen verändern wollen und wirst sagen, das muss erst passen, dann kann ich erst zufrieden sein. Ja, ich möchte da einen Schlusspunkt setzen mit meinem Lieblingsvers aus Hebräer Kapitel 12. So wollen denn auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alles, was uns beschwert und besonders die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem vor uns liegenden Wettkampf laufen. Indem wir dabei hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande für nichts geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ja, betrachtet den, der ein derartiges Widersprechen von den Sündern gegen sich geduldig ertragen hat, damit ihr im Lauf nicht ermattet und euren Mut nicht sinken lasst. Und das muss ich jetzt noch dazu sagen, weißt du, es gibt keine einzige Aufforderung, kein einziges Gebot, keinen einzigen Befehl in der Bibel, den Gott gibt, zu dem er dich auch nicht durch seinen Sohn Jesus Christus befähigt. Denn es ist immer Jesus Christus, der alles tut. Wir schaffen es nur da nicht, wo wir es versuchen, selber zu machen. Ich möchte noch mit uns beten und dann weitergeben. Herr Jesus Christus, ich stehe da als jemand, der es selbst oft nicht ergreift und es auch nicht ergriffen hat, aber der eine Sehnsucht hat. Und ich bete, dass meine Geschwister diese Sehnsucht mit mir teilen. Ja, dass wir dorthin wachsen, zu dieser Gemeinschaft. Dass wir lernen, bei dir zur Ruhe zu kommen und erkennen, dass du derjenige bist, der es tun will. Dass wir nicht Christ sein müssen, sondern dass du es bist, der Christus ist, der, an dem wir einfach einen Anteil haben dürfen, wo wir zur Ruhe kommen dürfen. Und ich bete, dass das dazu führt, dass du verherrlicht wirst. Und dass Menschen um uns herum automatisch erkennen werden, dass du lebendig bist, dass du da bist. Herr, ich bitte um Segen, Herr, und ja, danke dir einfach dafür. Amen.